willkommen beim Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Golf mit Julia und Paddy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perspektivwechsel und auch hallo Julia.
Hallo Patrick.
Für was bist du heute dankbar?
Ich bin heute dankbar, weil, wann auch immer diese Folge rauskommt, ne, das wissen wir noch nicht, ist jetzt in 2 Wochen DFB-Pokalfinale beim VfB. Und ich gehe mit einem Kumpel und der hat mir ganz doll viel geholfen, auch sich um meinen Hund zu kümmern und dass alles organisiert ist und pipapo, weil ich bin irgendwie maximal im Stress in letzter Zeit. Und dafür bin ich ihm ganz, ganz doll dankbar, dass er das gemacht hat. Und du?
Ich bin dankbar, dass ich gestern im Training ohne Schmerztablette trainieren konnte. Nicht komplett schmerzfrei, aber ich konnte trainieren. Dafür bin ich dankbar. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe, du musst erstmal hier einen Perspektivwechsel hier uns mal liefern. Hast du einen?
Natürlich habe ich einen, was denkst du?
Dann zeig mal her.
Enough prepared, man.
Dann zeig doch mal den Perspektivwechsel.
Erzähl mal, wann hast du das letzte Mal deine Perspektive geändert und warum?
Also, ich persönlich habe die Bürde oder auch das Geschenk, und darum geht es in dem Perspektivwechsel jetzt, dass ich schon immer sehr intensiv Sachen fühle, sozusagen. Ne? Also, wenn mich irgendwas belastet, belastet mich das sehr. Wenn mich irgendwas traurig macht, macht es mich sehr traurig und so weiter. Und das ist natürlich in herausfordernden Situationen echt tricky auch manchmal, aber man darf da ruhig auch, oder ich darf da immer mal wieder meine Perspektive wechseln, dass es halt nicht nur in eine Seite funktioniert, sondern dass es in die andere Richtung eigentlich auch voll schön ist, so dass ich mich über Kleinigkeiten extrem freuen kann oder dass, ja, wenn was Spannendes ist, dass ich da extreme Vorfreude oder sowas auch empfinden kann und dass es halt nicht nur den Ausschlag nach unten vergrößert, sondern halt auch den Ausschlag nach oben. Das ist eigentlich auch schön.
Sehr schön. Das freut mich. Vielleicht auch, keine Ahnung, also das hilft vielleicht auch in diesen Situationen, wo es mal nach unten geht, vielleicht sich das immer wieder vor Augen zu halten. Aber jetzt, wo du es erzählst, dann daher kommt wahrscheinlich auch deine Begeisterungsfähigkeit.
Ja.
Die du bei manchen Malen nicht nachvollziehen kannst, wie man sich nur so wenig für Dinge begeistern kann, die bei dir deutlich größer ist, glaube ich.
Ja.
Okay, Jules, ich würde gerne dir eine Einstiegsfrage stellen und damit auch ins Thema einleiten. Ich glaube, dadurch wird auch schon direkt klar, was das Thema heute sein soll. Aber vielleicht die Einstiegsfrage an dich. Gab es mal eine Situation, in der du unter Druck standest und wo du dem Druck nicht standhalten konntest?
Wo ich ihm nicht standhalten konnte?
Ja.
Das gibt's nicht.
Das ist mir aber klar, dass wenn ich es andersrum frage, dass du da ganz viele Situationen hast. Deswegen dachte ich, vielleicht gibt's hier nur eine, wo du mal dem Druck nicht standhalten konntest.
Maximal. Naja, was heißt es denn, dem Druck nicht standhalten zu können?
Wahrscheinlich nicht den gewünschten Output hattest.
Ach so. Ja gut, das gab's schon öfter, aber ich weiß nicht, ob Druck dafür der Grund war, weißt du?
Das ist ja gerade die Frage. Also wo du unter Druck standest und dem Druck nicht standhalten konntest, weil du dann nicht den gewünschten Output hattest.
Boah. Ich überlege mir gerade, ehrlich gesagt, wann ich das letzte Mal unter Druck stand.
Ja, weißt du da was?
Das fällt mir sehr schwer.
Du standest noch nie unter Druck.
Nein, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Also ne, jetzt egal, irgendwie bei Präsentationen oder sowas. Oder okay, ich hab was.
Ja, dann.
Ich hab was. Bei diesen XP-Days, wo wir waren, ne?
Mhm.
Hast mir aber halt auch eine Hintertür aufgelassen und die habe ich direkt durchgesneakt durch diese Hintertür, wo wir Schichtwechsel sozusagen gemacht haben, ne? Und dann war ich am Stand und ich bin jetzt ja nicht so der größte Fan, fremde Leute anzuquatschen. So, also ich habe jetzt kein Problem in der Gruppe, wenn Leute fremd sind, mit denen zu kommunizieren, aber jetzt einfach so auf wildfremde Leute zuzugehen und die anzusabbeln, fühle ich mich unwohl, setzt mich unter Druck vielleicht auch, wenn man das so kombinieren kann. Ja. Wo du noch zu mir gesagt hast, ja, mit denen habe ich schon gequatscht, mit denen könnte man noch reden. Könnte. Dann dachte ich, oh, man könnte es auch lassen.
Ja, du hattest eine Aufgabe. Die hast nicht gemacht.
Da steht einfach mal meine Aufgabe. Ja, genau. Aber da würde ich sagen, habe ich dem Druck nicht standgehalten, weil ich habe es offensichtlich dann nicht gemacht.
Okay, und was waren die Gründe dafür? Zurückblickend betrachtet.
Unangenehm. Überforderung. Wusste nicht jetzt genau, wie ich da einsteigen soll, was ich denen da erzählen soll. Kannst du mir 100-mal erzählen, was ich denen erzählen soll? Fühlt sich trotzdem unangenehm an.
Also der Druck eher von dir selber, den du gemacht hast, oder?
Ja.
Weil ich habe jetzt nicht gesagt, hey, rede mit denen und da soll ein geiles Ergebnis daraus kommen.
Ja, genau. So deine Erwartung war eigentlich nur, rede mit denen.
Ja.
So, ja. Ja, also entweder der, aber halt auch so von außen der Druck im Sinne von, wie kommt es an, was denken die dann, bin ich dann überfordert in der Situation, so, weißt du?
Mhm.
Obwohl ich eigentlich weiß, easy, ich kann mit so creepy Situationen auch umgehen.
Okay. Wie würdest du denn, wie schaffe ich's, dass du dich da weniger unter Druck gesetzt fühlst? Und am Ende das Ergebnis rauskommt, was in dem Fall jetzt ich oder wir uns beide wünschen würden.
Naja, das Ergebnis in dem Kontext ist ja erstmal nur, geh da hin und rede mit denen, das wir uns im ersten Schritt wünschen, richtig?
Ja.
Von dem wir jetzt sprechen. Mitkommen.
Ja. Hm. Okay. Und im zweiten Schritt, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dass ich mitkomme?
Ich glaube, ich brauche quasi, ich muss den Berg kleiner machen. Also, weißt du, wie ich meine? Ich muss nicht mir denken, okay, ich muss jetzt mit denen ein Gespräch führen, sondern ich muss meine ersten 5 Sätze kennen. Und dann bin ich drin und dann ist es weniger schlimm. Was lachst du?
Ich hatte gerade nur Affen im Kopf.
Sag mal, ich liebe die Affen.
Nein, da gibt es so Klassiker, wenn man sich die ganze Zeit so einredet, was man sagen will, aber dann irgendwie 2 Sätze miteinander verbindet.
Nee, aber weißt du, oder die ersten 3 Sätze, also schon über Hallo, wie geht's hinaus, sondern so schon, dass man das so vorbereitet, dass man einen inhaltlichen Einstieg, mit dem man sich wohlfühlt, parat hat, quasi.
Mhm. Ja, also das Thema ist, also gerade bei solchen Punkten ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich einfach viel frage. Ich rede mit dem oder mit der Person erstmal gar nicht über inhaltliche Themen. Hallo, ich bin Patrick von Home of Goals und wir machen XYZ.
Ja.
Sondern ich spreche erstmal, hey, keine Ahnung, wie geht's, was macht ihr hier, nach was sucht ihr hier, so wie läuft's?
Ja, aber das stopp, das reicht schon.
Okay.
Weißt du, weil ich bin ja nicht schlecht in einem Gespräch, ich kann ja Gespräche führen,
ja,
so kommunizieren, aber der Gesprächseinstieg bei so fremden Leuten und auf so einer Messe, das ganze Setting, fühle ich mich nicht wohl und so, das finde ich schon mal scheiße. Und wenn ich weiß so, hi, Gudrun, wie geht's, was ist, wie findest du es hier? Was macht dir hier so? Dann okay. Dann ist es schon leichter, weil dann wird sie ja auch zurückfragen. So.
Okay, ja, dann schauen wir mal, wie wir das nächste Mal lösen. Dann gebe ich dir vielleicht so einen Steckbrief mit, den du dann vorlesen kannst. Aber jetzt, um den Switch auch zum Sport zu bekommen, gab es vielleicht auch mal, auch im sportlichen Kontext, egal ob es als Trainerin war oder als Spielerin, für dich Situationen, wo du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast und dir das geholfen hat auch? Also wo du auch so ein bisschen diesen Druck vielleicht gebraucht hast, um eine bessere Performance liefern zu können?
Druck, das war für mich, also ich glaube, ich habe ein sehr hohes Stresslevel, dass es sehr lange braucht, bis ich wirklich Druck spüre, bis so von Nervosität und Aufregung wir wirklich von Druck sprechen. So, ja. Wo es mir geholfen hat, grundsätzlich war ich schon immer eine Spielerin, ich musste irgendwie so locker wie möglich in ein Spiel reingehen. Also das war auch immer mal eine meiner, so wie sagt man, Handlungsoptionen, um den Druck runterzufahren, einfach Quatsch zu machen, Witze zu machen und so Lockerheit zu machen quasi. Aber dafür hat mir halt auch ein vertrautes Umfeld geholfen. Also innerhalb der Mannschaft konnte ich das easy machen, aber wenn es dann halt zur Auswahl ging, zu Sichtungen und so weiter, da erinnere ich mich, ging das halt nicht mehr alles so locker, weil man kannte sich, man hat sich so gut, okay, verstanden, wie auch immer, aber es war halt nicht so der Vertraute, der Mannschaftskontext. Da ist es dann vielleicht nicht so gerne gesehen, wenn man vor irgendeinem Länderpokalspiel noch irgendwie dumme Witze macht oder so, aber das war halt nur eine Coping-Strategie eigentlich. Das hat mich schon sehr gestresst, dann so auch in diesem Umfeld irgendwie. Lehrgänge und sowas.
Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass du für dich irgendwie das gebraucht hast, um so in deine, Wohlspannung nennt man das ja häufig, zu kommen. Also du hast es eher gebraucht, Witze zu machen, irgendwie dann so ein bisschen für dich ein schönes Klima zu sorgen, dass du in deine Wohlspannung kommst und dadurch so in deinem Flow bist im Spiel. Jetzt gibt es da natürlich auch andere, die eher vielleicht so ein bisschen eine Spritze brauchen, um in diese Wohlspannung zu kommen. Jetzt, du bist ja auch viel in Coachings, gerade auch so im Mentaltrainingsbereich. Gibt's da, merkst du da häufig Unterschiede von Spielern, zumindest in der Art und Weise, wie sie Druck auch teilweise empfinden?
Ja, voll. Also weiß ich nicht, ich habe Spieler, die waren jetzt auf irgendwelchen Nationalmannschaftssichtungslehrgängen, frage ich, und bist du nervös? Nö, wird schon. Frage ich danach, und bist du nervös, wenn das Ergebnis kommt? Nö, was soll ich machen? So, und andere Spieler, die hätten da vor 4 Tagen nicht schlafen können. So. Und beides ist okay, ne? Das ist ja das, was du sagst. Aber bestenfalls, bevor das passiert, diese Situation, die jetzt Druck oder Nichtdruck halt auslöst, weiß man, wo die eigene Wohlspannung liegt. Weil dann ist das quasi der Double-Check, bist du nervös oder nicht nervös? Und ich weiß aber, was von dem Spieler bestenfalls die Antwort ist, um in seinen optimalen Leistungszustand zu kommen. Weißt du, wie ich meine?
Mach mal ein konkretes Beispiel.
Also zum Beispiel, wenn jetzt so ein Spieler, wo ich weiß, der braucht Feuer, der braucht eine hohe Anspannung quasi, sagt zu mir, ja, Nationalmannschaftslehrgang, ja, ich bin ja jetzt nicht nervös, gehe da ganz entspannt hin. Dann weiß ich, das ist, glaube ich, nicht so gut. Da müssen wir ein bisschen Druck reingeben quasi, ne? Ich mache das meistens so, ich bringe als Beispiele, also ich kenne die Spieler jetzt nicht persönlich, aber so vom äußerlichen Erscheinungsbild machen die mir dahingehend einen Riesenunterschied, ob das jetzt so ein Toni Kroos ist vor einem Spiel, der mir den Eindruck macht, als hat er eine super geringe Anspannung, also auch gefühlt, egal ob es jetzt Champions League Finale ist oder Freundschaftsspiel, so gefühlt tritt der immer gleich auf. Und dann gibt's Spieler so wie so ein, keine Ahnung, Thomas Müller oder so, den sieht man vor so einem Spiel, oder ein Undav, der pusht nochmal so richtig rein, der geht in Energie rein, so. Ich will jetzt nicht sagen, dass der sich selber damit Druck macht, aber der geht in eine andere Anspannung rein. So. Und dann ist das so die Range von Toni Kroos bis Thomas Müller sozusagen. Und dann versuche ich, die Spieler sich erstmal selber irgendwo einordnen zu lassen, wo sie der Meinung sind, wo sie ihre beste Leistung bringen, in welcher Anspannung wollen wir sein. Und dann überlegen wir, wie wir da hinkommen. Genau.
Das heißt, würdest du sagen, Druck kann schon, würdest du per se sagen, Druck ist leistungsmindernd oder leistungsfördernd oder weder noch?
Also.
Je nachdem, wo man sich befindet.
Ja, ich würde eher sagen, ehrlich gesagt, leistungsmindernd. Aber die Frage ist auch, also wo machen wir einen Unterschied zwischen Nervosität, zwischen Anspannung, zwischen Druck und sowas? Weil ich würde schon sagen, eine gesunde Wohlspannung ist wirkungsvoll, wo auch immer die halt im individuellen Spektrum irgendwie liegt. Aber das Ding ist ja, für die subjektiv, wenn die in ihrer Wohlspannung sind, ist es kein Druck. Weißt du?
Ja, also minimaler Druck halt. Also.
Ja, wo ist der Unterschied zwischen Anspannung und Druck?
Ich würde sagen, also Anspannung ist viel Druck. Wohlspannung ist, sagen wir mal, mittlerer Druck, und Entspannung ist ganz wenig Druck.
Also du verbindest es quasi immer mit Druck.
Wie so ein U, ja.
Nochmal wie ein U?
Ja, jetzt wenn du es auf die, also ich glaube, also, so würde ich sehen, so ein bisschen, wenn man es jetzt auf die Leistungsperformance sieht, so, dann, du hast ja jetzt gerade schon von Entspannung, Wohlspannung und Anspannung geredet, und das quasi, wenn zu wenig Druck ist, dann ist es zu entspannt und ist nicht leistungsfördernd. Und wenn es zu viel Druck ist, und ist natürlich super individuell bei jedem Einzelnen, dann ist es auch wiederum nicht leistungsfördernd. Deswegen dieses U, also ein umgedrehtes U, sage ich. Von der Leistungsfähigkeit. Je mehr Druck ist, desto höher wird die Leistungsfähigkeit. Aber wenn zu viel Druck ist, wird die Leistungsfähigkeit wieder ab.
Okay, also wir verwenden das eigentlich synonym. Du sagst halt Druck, ich sag Anspannung quasi.
Genau.
Oder?
Ja, vermutlich.
So.
Ja.
Ja. Ja, und doch ist es subjektiv, ne? Also ich würde sagen, wenn sich jemand in der Wohlspannung befindet, dann würde der zu dir trotzdem sagen, ich bin entspannt. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Aber der ist nur so entspannt, trotzdem ist noch eine Anspannung da, aber in dem Moment sagt er, nö, ich ist easy, entspannt. Aber natürlich, wenn, dann würdest du auf dem Sofa liegen, entspannt. So,
ja,
ne?
Also genau, du merkst es ja auch ganz häufig jetzt bei in Trainingsform, wenn du jetzt irgendwie eine Passform oder sowas machst und die so, wenn da keine Spannung drin ist in der Mannschaft, dann ist irgendwie gerade zu wenig Feuer drin, die, und du merkst dann auch einfach, dass die Qualität der Pässe einfach nicht gut ist. Dann muss ich vielleicht da nochmal reingehen und nochmal nachjustieren und vielleicht ein bisschen Spannung reinbekommen. Egal, ob ich das mache, dass ich mal Feuer reinlasse oder dass ich einen Wettkampf mache oder dass ich irgendwie Druck reinbekomme, sag, okay, hey, die nächsten 20 Pässe müssen sitzen.
Ja.
So, irgendwie so in die Richtung, aber also das kann ich dann machen, wie ich möchte, aber das ist ja so ein ganz häufiger Punkt, wo dann irgendwie zu wenig Druck irgendwie auch die Leistung dann mindert.
Ja, also, weil ich habe eine Springreiterin, ist die witzigerweise bei mir im Coaching, und die braucht wirklich eine ganz, ganz, ganz geringe Spannung. Eine ganz geringe Spannung. Also da müssen wir eigentlich nur dran arbeiten, wie man den Druck bestenfalls komplett rausnimmt. Mhm. So, ist schwierig, weil da ist natürlich auch viel im Außen und Trainerin hier und so weiter. Aber ja, vielleicht verwende ich einfach dieses Wort Druck nicht mehr so arg, sondern mache eher über Spannung, weil Spannung ist nicht so negativ konnotiert, sage ich jetzt mal. Aber genau so, wie du sagst, ne? Und das muss ich halt wissen. Ja. Muss ich vorher reingeben oder muss ich vorher rausnehmen?
Ja, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, gerade auch so in Form Spiel. Ich weiß, wir hatten ja mal Chiara, mit der auch schon mal gesprochen, die auch so Thema, egal, Halbzeitansprache oder Kabinenansprache vorm Spiel ja auch mal viel gesprochen hatte, dass es da eigentlich, man sieht ja immer auf Instagram und TikTok und was auch immer, die Ansprachen, die Motivationsansprachen, wo dann viele drunter schreiben, boah, mega, jetzt würde ich rausgehen und für den Trainer brennen. Und das ist mit Sicherheit auch für einen Teil der Mannschaft so, aber halt für den Teil, der genau das braucht. Und für den anderen ist es eigentlich kontraproduktiv, weil der ja eigentlich schon in so einer hohen Anspannung ist. Wenn dann nochmal diese Anspannung kommt, dann ist der zu overpaced.
Genau, und da beginnt Mentaltraining, weil offensichtlich liegt es nicht in deinem Einflussbereich, was dein Trainer jetzt für eine Ansprache macht. Das zu wissen, das spüren zu können, okay, wo bin ich gerade, und Strategien für sich selber zu kennen, okay, so kriege ich mich wieder reguliert, selbst wenn im Außen was passiert, Traineransprache, was für mich nicht förderlich ist.
Mhm.
So.
Und hast du da vielleicht so 2, 3 Tipps, um gerade in solchen Situationen, ich glaube, es gibt viele, egal ob jetzt hier Spieler selber zuhören oder auch Trainer und Trainerin zuhören, die sagen, okay, ich glaube, ich habe da ein paar Spieler, die genau so ticken, um denen vielleicht auch 2, 3 Tipps mit an die Hand zu geben.
Also erstmal kann, also ne, muss ich natürlich überlegen, mache ich eine Ansprache in der großen Runde oder nicht, so. Aber meistens so hilft ja allein schon mal Bewusstsein. So, wenn ich etwas über mich weiß, ist schon die halbe Miete. So, ne? Und dann aber in einer Anspannungssituation sich daran zu erinnern, ist eine Herausforderung. Also ganz am Anfang mache ich mit meinen Spielern ganz oft, dass sie irgendwie ein Tape rummachen um ihre Hand, wo irgendwie Ruhe oder Sicherheit oder Chilma oder sowas draufsteht. So einfach als ne visueller Reminder. Okay, warte, ich muss kurz runter.
Mhm.
Also das oder auch die Reiterin, die hat so einen Anhänger an ihrem Sattel. So, der steht für Ruhe und alles gut, so, ne? Da muss man vielleicht ein bisschen aufbauen, dass man das eine mit auch mit dem anderen verknüpft, aber okay. Also Bewusstsein, finde ich, hilft schon mal ganz doll. Dann hilft immer, Reize rauszunehmen. Also wir haben ja, wie viele Sinne hat der Mensch? Reden, fühlen, hören, sehen?
Schmecken.
5.
Ich glaube.
Oder 6? Ich glaube auch 6. Man sagt doch der 7. Sinn,
ja,
gell?
Also.
Naja, auf jeden Fall. Entweder, je weniger Reize ich aktiv habe, desto entspannter werde ich. Oder je intensiver ich auf einen Reiz gehe, desto entspannter werde ich. Okay, also zum Beispiel ist dann Ohren zumachen, Augen zumachen schon mal wertvoll, weil ich nehme diesen Reiz raus, hilft. Oder, ich, keine Ahnung, früher gab es auch diese Center Shocks, ne? So Bonbons, so richtig scharfe oder sowas.
Also mir sagt der Begriff was, aber ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen.
Boah, die waren krass. So, man kaut die sowieso Kaubonbons, die aber, die fetzen dir alles weg. So. Oder du nimmst halt sowas, weil dann konzentriert ist jeglicher Reiz weg und du hast nur noch diesen Sinn aktiv quasi, ne? Weil du so, man macht es auch bei Panikattacken, kann das auch helfen, so ein Ding zu nehmen, dass so den Reiz völlig auf nur noch auf diesen einen Sinn sich fokussiert.
Hm, verstehe.
Das hilft auch und es ist ein easy Tool. Das kann ich auch machen, kurz bevor ich zum Spiel rausgehe oder auch in einer Ansprache mache ich halt meine Augen zu oder also, weißt du, finde ich auch wirkungsvoll. Ja, und dann geht, glaube ich, ganz viel über Routinen, weil ich weiß nicht, was der Trainer jetzt hier gleich verzapft, ob er jetzt eine entspannte Ansprache macht, ob der jetzt hier rumbrüllt, ob der irgendein Video zeigt, ob ich weiß nicht, was gleich passiert. So, aber wenn ich meine Routinen habe, von denen ich weiß, die bringen mich in die Ruhe, dann höre ich vielleicht ein bestimmtes Lied, bevor es zu dieser Ansprache geht. Oder ich habe für mich irgendwie eine Visualisierung, die ich mache von Kabine bis Spielfeld. Also alles das, was mir Sicherheit gibt, was erwartbar für mich ist, was in meinem Einflussbereich liegt, all das kann helfen, die Anspannung runterzufahren, trotz Mannschaftskontext und trotz, alle Spieler werden gleich behandelt von einem Trainer quasi.
Mhm. Würdest du auch sagen, dass wenn ich jetzt Trainer oder Trainerin bin von einer Mannschaft und jetzt pauschal mache ich häufig solche Motivationsansprachen, dass wenn ich irgendwie ein Gefühl habe, okay, ich weiß, 3, 4, 5 Spielerinnen, die sind eher so gestrickt, dass sie eher runtergeholt werden müssen, dass sie eher Ruhe brauchen. Ich möchte sie jetzt vielleicht nicht einfach aus der Kabine schmeißen, so dass ich denen vielleicht dann einfach den Tipp geben kann, okay, das ist der Punkt Nummer 1, so ein bisschen Reize rausnehmen. Das heißt, okay, wenn wir solche Ansprachen machen, dann mach gerne einfach die Augen zu. Und vielleicht kann man auf die auch individuell davor eingehen. Das sind ja schon auch häufig vielleicht mal Leute, die so ein bisschen mehr Sicherheit brauchen in Form von, vielleicht gehe ich dann nochmal in ein Einzelgespräch vorm Spiel mit rein und sage, okay, guck mal, die 2, 3 Sachen, die wollen wir heute umsetzen, dass sie irgendwie so eine Leitlinie haben, an die sie sich hangeln können. Das meine ich, das hat Chiara damals auch gesagt, dass es häufig ein super Tool ist, dass dann bei den 2, 3 Personen nochmal individuell reinzugehen, mit denen nochmal zu sprechen, ja, was ist meine Erwartungshaltung von euch, aber so was wollen wir heute, dass du gemeinsam umsetzt?
Mhm.
Und dann um denen da so ein Stück weit Sicherheit zu geben. Also gar nicht Druck, sondern eher Sicherheit, weil die ja sowas brauchen, anstatt ja frei ins Spiel zu gehen und so, scheiße, was erwartet der jetzt von mir?
Ja.
Sondern so ein bisschen so diese Sicherheit da mitzugeben. Würdest du sagen, das ist förderlich?
Safe. Absolut. Also vom Grundsatz her, ne? Ich check schon, warum Trainer so Pusher-Ansprachen machen. Aber meiner Meinung nach ist es einfacher, dass die Spieler sich gegenseitig pushen, als dass die Spieler sich gegenseitig runterbringen. Weißt du, wie ich meine? Also, vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, diese Pusher-Ansprachen vielleicht ein bisschen zu reduzieren, mehr in die Ruhe zu gehen, weil pushen tun die sich automatisch selber eh.
Mhm.
So, du sollst jetzt kein Schlaflied singen, ja? Aber so, ich weiß nicht, vielleicht so eine kurze Visualisierung, man muss es jetzt auch nicht Visualisierung nennen und so, dann schaltet die Hälfte vielleicht ab, aber so, hey, okay, wenn wir da gleich rausgehen, dann wird das passieren, dann wird das passieren, dann wird das passieren. Stellt's euch mal kurz vor und jetzt let's go. Fertig. So. Und dann kann sich aber jeder das selber für sich vorstellen. Weißt du, ich muss nicht sagen, wir zerfetzen die und wenn ich als Spieler da überhaupt gar nicht der Typ für bin.
Ja, das ist halt das Thema. So. Also ich glaube, es gibt halt die Leute, für die ist halt so eine Visualisierung super wertvoll. Und dann gibt's halt Leute, die brauchen dieses, keine Ahnung, Rumgebrülle und Pusche und dann nochmal ein monströs.
Aber habe ich damit nicht beides? Also weißt du, wie ich meine, wenn da jetzt der Kreis ist, alle Spieler sind da drin und ich gehe in so eine kurze Visualisierung, ich nenne die natürlich nicht so, die müssen von mir aus auch nicht die Augen zumachen, aber ich gehe einfach so rein, ey, Leute, let's go, stellt euch vor, wir stehen da gleich auf dem Platz, die Zuschauer feuern euch an. Wir sind alle top motiviert, jeder ist Vollgas in seinem Fokus, dann pfeift der Schiri an und dann zählt nur noch Fokus auf den Ball. Und dann kann ja jeder das Gefühl für sich selber nehmen, was er gerade braucht. Weißt du, der eine sagt, ja okay, dann ist nur noch Fokus auf den Ball, läuft. Und der andere sagt, geil, Alter, die Fans sind da, dann geht's los. Weißt du?
Ja, also ich glaube trotzdem, dass ja auch in der Art und Weise, wie man redet, man eine gewisse Anspannung erzielen kann. Das heißt, wenn du halt sowas dann sagst und eher in einem ruhigen Ton, dann erreichst du halt wieder die einen und wenn du es halt irgendwie wieder brüllst, schreist und irgendwie nochmal versuchst, Emotionen hochzuholen, dann die anderen. Und ich gebe dir recht, das ist schon, glaube ich, so, ganz gutes Tor, aber ich kann das ja auch nicht in jedem Spiel machen, sonst ist ja auch irgendwann abgefrühstückt und langweilig. Aber ich glaube, so als Appell für die Trainer, ich muss nicht vor jedem Spiel eine geile Motivationsansprache halten und denke, dass die dann rausgehen und auf einmal um 10% ihre Performance steigern und kann mir das selber auch als Trainer so ein bisschen den Druck rausnehmen und muss mir da nicht immer die krassen Sachen irgendwie überlegen. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, ist, nichts zu kopieren. Also, weil es ja natürlich im Internet super viele Ansprachen durch die ganzen Dokus, die man jetzt natürlich auch ansehen kann auf Netflix und Co., super viele sieht von, keine Ahnung, Pep Guardiola, von Arteta und Co. und auch teilweise von Basketball war ja auch so eine Doku, wo man viel schauen kann. Ich finde immer, das Schwierigste ist, wenn man versucht, das zu kopieren und dann nachzuperformen und denkt, dass man dann denselben Einfluss hat, sondern vielleicht war das in dem Moment super wertvoll, vielleicht war das auch irgendwas, wo darauf hingeführt hat, dass es irgendwie dieses Bild, was jetzt gerade aufgemacht wird, ich denke an das eine Video, ich weiß nicht, ob du das von Arteta kennst, mit dem Licht, da hat er einmal in so einer Kabinenansprache, hat er so Licht ausgemacht, hatte nur so eine Glühbirne in der Hand und hat dann erzählt, dass halt, wie heißt der, Bell, der wo die Glühbirne erfunden hat, glaube ich, Bell. Dass der das.
Thomas Edison hat die Glühbirne.
Auch sein, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall. Kann auch sein, dass der die Glühbirne erfunden hat. Finn hat er davon erzählt. Und hat er dann erzählt, dass es halt nichts bringt, wenn nur die Glühbirne bei einem leuchtet irgendwie. Und sondern dann ging auf einmal bei allen die Glühbirne an. Irgendwie so
in die Richtung. Die hatten alle eine Glühbirne in der Hand.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist schon, ich schick's dir mal, das Video. Ist eigentlich ganz cool so gemacht. Aber wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, ich würde das machen, jetzt einmal mit meiner Mannschaft. Ich weiß nicht, ob man das kopieren kann, ich finde die Idee cool, charmant, man kann sich da Gedanken machen, aber es muss wahrscheinlich einfach in die Situation reinpassen und jetzt nicht einfach, boah, ich finde es cool, ich mache das auch, sondern es muss einfach irgendwie zur Situation passen, zur Mannschaft passen, zu mir passen, dass ich das authentisch rüberbringen kann. Da hatten wir ja eh schon mal gesprochen, so nur weil ich an der Seitenlinie auf einmal auch rumhampel, bin ich nicht Jürgen Klopp, so, sondern es muss natürlich authentisch sein und zu mir passen.
Jürgen Klopp ist auch einer, der eine hohe Anspannung braucht.
Ja, safe, absolut. Sag dem mal, er soll jetzt mit seiner Mannschaft immer je nach Spiel einmal meditieren und visualisieren. Ja. Schwierig.
Meditier dir ein. Aber warte, vielleicht hat er das davor gemacht.
Gut möglich.
So. Ja. Und das meine ich bei dieser Glühbirnen-Show.
Ja.
So. Das ist ja, I don't know genau, ob es wirkungsvoll war oder nicht. Das hat man danach im Spiel wahrscheinlich gesehen. Aber ich verstehe den Punkt, den du sagst. Ne? Jetzt kommt es in so einer Doku. Jetzt denkt man sich, wow, ist das geil. Und jetzt, ich brauche da auch solche Sachen. Aber ja, glaubt man ja nicht, dass der in der nächsten Woche wieder so ein Theaterstück veranstaltet hat.
Natürlich nicht, aber sowas wird dann, nun, solche Sachen werden natürlich nach außen gezeigt.
Richtig.
Und da sind wir natürlich wieder auch beim Druck der Medien. Da wird das, boah, okay. Also wenn ich ein großer Trainer sein will, dann muss ich ja sowas machen.
Ja.
Aber das ist ja Pustik und das macht er einmal in der Saison und überlegt sich da halt was und das wird halt natürlich nach außen hin viel viral gezeigt. Oder auch bei den ganzen DFB-Pokals sieht man es ja auch wieder, wenn dann irgendwie so ein Regionalligist gegen Bundesligist dann spielt. Da sieht man auf einmal ganz, ganz viele Ansprachen in Instagram vor den Spielen.
Mm.
Und ja.
Das ist ja schon auch cool. So, bei mir würde das auch ziehen. So, ich feiere das auch. Aber das Bewusstsein halt zu haben, dass es halt nicht jeder feiert.
Ja, das ist halt, ich finde es ein ganz, ganz schmaler Grat. Also und da hat es vielleicht bei mir zumindest gar nichts mit Anspannung, Entspannung zu tun, weil ich glaube schon, dass man mich auch emotional catchen kann. Also ich war ja da bei dieser Kabinenansprache von Hamburg dabei.
Mhm.
So, das war halt für mich irgendwie was Großes, was Neues. Irgendwie, das hat mich emotional gecatcht. Aber ich finde schon ganz, ganz häufig, dass so Ansprachen, finde ich dann manchmal so ein bisschen auch lächerlich. So, wenn man dann so auf Biegen und Brechen da versucht, in diese emotionale Schiene und in dieses Motivierende reinzugehen. Aber es wirkt irgendwie, ich nehme es ihm nicht ab. Also ich nehme es dem Trainer oder der Person oder was auch immer, nehme ich es nicht ab, dann finde ich, kann es nämlich komplett kontraproduktiv wirken und halt so ein bisschen in sowas Lächerliche rutschen. Und das ist natürlich auch schwierig und ein schmaler Grad.
Aber es muss passieren, dass du es ihm abnimmst oder nicht abnimmst.
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Authentizität ist natürlich ein Riesenpunkt, wobei ich nicht mal sagen würde, dass in den Momenten, wo es mich nicht erreicht hat, es nicht authentisch war und ich nicht das Gefühl hatte, dass er das nicht genauso meint, wie er es sagt. Aber vielleicht auch einfach, in was für einem Stadium komme ich da gerade auch hin? Also bin ich gerade empfänglich für sowas oder nicht? Und ich glaube, das kann sich auch dailyweise irgendwie variieren. Ist schwer. Also ich könnte ja nicht sagen pauschal, wann man mich erreicht, wann nicht. Vielleicht ist aber auch, ehrlich gesagt, einfach die Person. Also ist es eine Person, zu der schaue ich groß auf oder die, weiß ich nicht, die nehme ich mehr wahr und ich will auch jedes Wort von der Person aussagen oder ist es einfach nur eine Person, wo ich vielleicht auch ab und zu mal abgefuckt bin, also vielleicht auch in einer Situation, wo ich gerade nicht viel spiele und vielleicht gerade irgendwie mich nicht so wertgeschätzt fühle, vielleicht ist dann auch so ein Ding, ja, jetzt brauchst du mir nicht von irgendwie dem und dem kommen, nehme ich dir eh nicht ab. So, das kann auch schon dahin sein, dass aber dann ein persönliches Ding mit mir ist, dass der Trainer, also in dem Moment nichts dafür kann, sondern vielleicht im Vorfeld, in der Art und Weise, wie ich mich fühle, aber in dem Moment nichts dafür kann, ob ich das jetzt abnehme oder nicht. Mhm. Aber ja, ich merke zumindest beim Thema Druck schon bei mir, ich glaube, manchmal brauche ich das, ich brauche manchmal ein bisschen mehr Druck, wie andere, um dann auch performen zu können. Ich bin schon einer, dass wenn ich muss, dann liefere ich meistens schon auch gut ab.
Also eine höhere Anspannung.
Genau, ich brauche, glaube ich, manchmal schon eine höhere Anspannung. Also egal, ob es jetzt auch bei meiner Masterthesis oder sowas war. Also ich habe die halt dann am Ende noch in den letzten Wochen geschrieben. Da war dann dieser Zeitdruck da. Heißt nicht, dass mir in der Zeit gut ging, aber das Ergebnis war gut und dann liefere ich auch ab. Aber
ist schon auch Teil vom Ergebnis, wie es einem dabei geht, to be fair?
Ja, natürlich. Also das, wenn man jetzt nur das Ergebnis Masterthesis sieht, ist gut, aber der Weg dorthin war nicht gut für mich, für mein Wohlempfinden, weil
ja,
es natürlich sehr stressig war und alles, aber ich würde schon sagen, dass während dann andere, boah scheiße, jetzt habe ich nur noch 3 Wochen und so total versagen, dann in diesem Punkt und dann auch nicht sauber arbeiten können, bin ich dann so, okay, ich schaffe es dann trotzdem fokussiert zu arbeiten und dann Ergebnis zu liefern. Das würde ich schon behaupten.
Wenn es um die Sache geht und nicht ums Ergebnis.
Vermutlich.
Ja.
Ansonsten, wir hatten unterschiedliche Druckarten ja auch schon mal besprochen. Durch welche Sachen kann man denn überhaupt alles Druck empfinden?
Weil meinst du, was Druck auslöst oder was?
Ja. Also jetzt nicht individuell bei dir, sondern grundsätzlich.
Und also erstmal ist es, glaube ich, super individuell erstmal.
Ja.
Aber klar, also du hast ja gerade schon angesprochen, Zeitdruck ist natürlich ein Thema. Das habe ich im Spiel. Wenn ich noch 1-0 hinten liege, in der 85. Minute agiere ich vielleicht anders, als wenn es die 62. ist. So, und dann kommt Zeitdruck drauf. Wenn viele Sachen einfach da sind, so auch, ne, wenn ich auch so eine Trainings, ich erinnere mich an Dani, was er gesagt hat, die Aufgaben sind so schwierig, weil ich muss gelbes Hütchen, rotes Hütchen, dann muss ich das machen, dann muss ich links rumrennen, dann muss ich vorne, dann muss ich noch schießen, dann kommt der Ball von rechts nochmal und dann, so, also viele Aufgaben auf einmal lösen irgendwie Überforderung oder Anspannung, Druck aus Erwartung. Ich finde, das meiste ist Erwartung, also eigene Erwartung und Erwartung von außen. Leistungsdruck, Erwartungsdruck, Ergebnisdruck, nenn's wie du es willst. Das ist das Allergrößte, weil das nicht greifbar ist. Das ist kein rationaler Fakt, sondern ein emotionales Gefühl. So.
Das heißt jetzt gerade auch, weil ja viele Trainer und Trainerinnen hier dabei sind und im besten Fall will ich ja auch trainieren. Wir werden ja auch gleich darfst du gleich noch die Übung des Monats präsentieren zum Thema Druck. Aber wenn ich grundsätzlich einfach das Thema Druck auch trainieren möchte, weil mein Ziel ist ja, dass meine Spieler häufiger in so eine Situation im Training kommen, um es dann im Spiel auch besser lösen zu können. Das heißt, 2 Parameter auf jeden Fall, um jetzt auf die Sachen einzugehen, wie Druck überhaupt entsteht, sind definitiv, gut, ich muss jetzt nicht sagen, ich erwarte heute von dir, dass du 10 Tore schießt, so um da so ein bisschen den Erwartungsdruck hochzuschrauben. Aber ich kann natürlich immer Zeitdruck einbauen. Das heißt, ich kann immer so Zeitbegrenzungen mit reinnehmen, auch wenn ich so 3-2 Überzahlsituationen spiele, dann kann ich natürlich sagen, okay, innerhalb von 6 Sekunden muss der Angriff zu Ende sein, um da so ein bisschen diesen Zeitdruck reinzubekommen. Und der zweite Hebel ist natürlich einfach auch so die Anforderungen höher zu schrauben.
Genau.
Also das, was du ja gesagt hast, was auch Druck erzeugt, ist, wenn ich ganz viele Dinge auf einmal machen muss und vieles unter einen Hut bekommen muss. Das heißt, ich kann da auch schauen, wie kann ich das hochschrauben, die Anforderungen einfach höher schrauben, um da den Druck zu gestalten. Das ist einfach schon mal allein jetzt kurz als Tipp 2 Punkte, wie ich im Training auch innerhalb von der Spielform relativ schnell den so umschalten kann, dass mehr Druck entsteht, wenn ich das natürlich möchte.
Und ein dritter Tipp ist so, nicht wiederholbare Ereignisse einbauen. Hm. Weil, ne, wenn ich 400 Versuche habe, bin ich bis zum 390. nicht nervös. So. Aber wenn ich plötzlich abpfeife und sage, okay, dieser Elfmeter entscheidet jetzt, ob wir das Training sofort beenden oder ob wir noch eine Viertelstunde weiterspielen. Und dann ist es aber auch so. Dann übe ich das genauso. Also ja, Wiederholbarkeit der Ereignisse ist auch ein Thema.
Ja, finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt. Okay, dann Julia, dann darfst du uns doch, beziehungsweise vielleicht, bevor wir zur Übung des Monats kommen, vielleicht kurz die 3-4 Takeaways für dich, für mich, für uns und vor allem für die Zuhörer aus diesem Podcast. Was würdest du sagen?
Takeaways. Also erstmal, Druck ist ein subjektives Gefühl. Ich muss rausfinden, wo ist die Wohlspannung meiner Spieler, durch mehr oder weniger Sinne einbauen oder Fokus auf den Sinn, kann ich Anspannung raus oder reinbringen. Fokus auf die Sache anstatt aufs Ergebnis legen, reduzierten Druck. Ganz, ganz am Anfang hatten wir es schon davon, ne? Thema diese Menschen ansprechen, wo ich erzählt habe. Das ist ja auch eine Methode. So erstmal ist da ein Berg, oh, ich muss jetzt mit denen sprechen und was soll ich da sagen und blablabla. Sondern halt den Berg ein bisschen kleiner machen. Okay, ich brauche nur die ersten 3 Sätze, fertig. Also Handlungen an die Hand geben, das ist ja auch das, was du gesagt hast vorhin, ne? Den Spielern sagen, okay, wir wollen A, B, C heute machen. Was dann passiert, schauen wir dann. So. Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Nee. Ich glaube, hast du sehr gut zusammengefasst.
Jetzt kommt meine Lieblingsübung aus dem Training.
Flunky Ball als Übung des Monats einmal kurz an die Zuhörer, Zuhörerinnen erklären.
Yes, die stammt tatsächlich von unserem Mitarbeiter, von Jakob, der hat die sich überlegt und die ist echt cool. Also die Spieler, man kann sie im Team spielen, so wie man Flunky Ball auch spielt oder halt 2 Spieler gehen zusammen. Und ja, der Abstand ist verhältnismäßig zum Alter, weil zwischen den beiden steht entweder eine Flasche oder eine Pylone oder sowas. Und ein Spieler hat den Ball und muss versuchen, die Pylone umzuschießen. Und wenn er die Pylone umgeschossen hat, dann eine Variante ist, krabbelt er irgendwie rückwärts, muss ein bisschen eine körperlich herausfordernde Aufgabe sein, krabbelt er zum Beispiel rückwärts los Richtung Auslinie auf seiner Seite. Und der andere muss in der Zeit versuchen, die Pylone oder die Flasche wieder aufzustellen. Wenn er sie aufgestellt hat, ruft er laut Stopp. Und dann muss der andere Spieler aufhören zu krabbeln. Bestenfalls hat er irgendwie ein Hütchen oder eine Markierung mitgenommen, dass er von da beim nächsten Mal wieder loskrabbelt. Und dann versucht der andere Spieler, diese Pylone abzuschießen. Wir haben das schon ein paar Mal gespielt. Das ist super witzig. Es macht den Kindern mega viel Bock. Und wenn man die fragt, ja, was war hier besonders oder hat es dich gestresst oder so, kommt man super schnell in das Thema Druck, auch im Verständnis und ja, im Reflektieren rein. Es kann dann schon je nach Leistungsniveau oder so, ne, auch Sinn machen, die Aufgabe jetzt vom Krabbeln auch ein bisschen schwieriger zu machen, wo man sich halt regulieren muss, wo man ein bisschen die Anspannung vielleicht runterfahren muss, so irgendwie eine Jonglieraufgabe und dann zählt man und man zählt halt immer weiter und der dann halt nach 5 Minuten insgesamt die meisten Kontakte gesammelt hat, gewinnt. Aber dann müssen die ja lernen, beziehungsweise erst auch erstmal austesten, wie fahre ich mich runter, erstmal lernen, oh krass, ich muss mich eigentlich überhaupt runterfahren. Ist ein witziges Spiel, macht Bock.
Danke dir.
Jetzt kommt das magische Dreieck. Du darfst dich entscheiden, Mensch, Trainer oder Vorbild.
Und dann darfst du das magische Dreieck machen?
Ich check nicht, such du aus.
Okay, dann mache ich heute, wir waren halt viel im Trainerkontext, dann bin ich doch heute mal Trainer.
Oh, ich finde, es passt nicht jetzt. Kann ich eine neue Frage ziehen?
Okay. Aber die musst du jetzt nehmen. Nicht wiederholbare Ereignisse.
Was war deine größte Fehleinschätzung in deiner Trainerzeit und was hast du daraus gelernt?
Fehleinschätzung?
Fehleinschätzung.
Fehleinschätzung. Es gab mal einen Spieler in der A-Jugend, da wurde von außen gesagt, den darf ich nicht nehmen. Der war fußballerisch top, aber menschlich ist er bei vielen rausgeflogen, sehr respektlos und macht es sonst sehr egoistisch in vielen Bereichen. Und ich dachte, ja, ich krieg das hin. Und das schaffen wir schon. Und meine Trainerkollegen haben alle gesagt, nee. Jetzt kommt, das kriegen wir schon hin. Und der hat schon die ersten Wochen deutlich so die Teamchemie zerstört und da habe ich zu lange dran festgehalten, um das doch irgendwie hinzubekommen. Und ich glaube, da hatte ich eine große Fehleinschätzung. Und da vielleicht einfach, also ich meine, in dem Moment war ich davon überzeugt, deswegen weiß ich nicht, ob ich es in Bezug auf was lernen, ob ich es beim nächsten Mal anders machen würde, weil in dem Moment war ich davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Jetzt rückblickend betrachtet war es nicht die richtige Entscheidung, deswegen war es auf jeden Fall eine Fehleinschätzung. Aber vielleicht auch einfach mehr auf, in dem Fall, wenn alle sagen nein, nur ich sag ja, vielleicht auch mal dann nachzugeben in solchen Momenten und zu sagen, okay, hey, so dann gehe ich halt mit, auch wenn ich das Gefühl habe, es wäre die richtige Entscheidung. Deswegen, ich glaube, da vielleicht auch nochmal mehr in andere reinzuhorchen und das Gefühl von anderen auch mehr wahrzunehmen. Ich glaube, das vielleicht habe ich daraus mehr gelernt. Ja, das würde ich sagen.
Cool, danke.
Ja, gern. Dann haben wir jetzt wieder gute 40 Minuten voll. Viel Spaß euch hören, beziehungsweise habt ihr es ja schon gehört. Viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge, wenn es dann wieder mit Gast ist. Und ja, ansonsten dir einen schönen Tag, Julia. Mach's gut.
Dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und folge Home of Goals auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.